Ja, da tummelt sich was. Das ist schön. Ich freue mich, euch heute Morgen zu sehen. Freut ihr euch, dass ihr hier seid heute Morgen? Ja? Gut. Also ihr seid fröhlich. Das ist gut. Noch. Gut. Heute Morgen, Teil 5. Gemeinde leben, Leben teilen. Letzte Woche, da haben wir nachgedacht über diesen Aspekt aus Apostelgeschichte 2, wo es darum geht, in den Häusern die Koinonia zu leben, die Gemeinschaft zu leben, die die ersten Christen gekennzeichnet hat. Eine Gemeinschaft war das, die ihre direkte Umgebung, wie ich gesagt habe, mit Strömen lebendigen Wassers durchflutet hat. Und neben der Lehre der Apostel, wo wir schon einmal drüber nachgedacht haben, neben der Gemeinschaft, also dieser Koinonia, ist heute das Feiern des Mahls als drittes Kennzeichen dieser Gemeinde, der ersten Gemeinde, das, was sie ausgemacht hat, dran. Und dieses Mahl, das passierte auch hin und her in den Häusern. Und wir lesen die Stelle nochmal, die wir in den letzten Wochen immer wieder gelesen haben, aus Apostelgeschichte 2, 42. Da steht: Was jedoch das Leben der ersten Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, also diese Koinonia, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das war das, was sie ausgezeichnet hat. Und dann wird das näher erläutert. In Vers 46 steht dann unter anderem: Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, und außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte, die waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Haben wir ja schon tausendmal gehört. Aber das mal sacken zu lassen, finde ich richtig wichtig. Die kamen täglich zusammen, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern, und diese Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Den Vers lasse ich jetzt mal da stehen, bis fast zum Ende der Predigt. Wir reden heute über das Mahl des Herrn. Und das Mahl des Herrn hat in der Bibel so verschiedene Betonungen eigentlich, die man rausarbeiten kann. Wir sprechen vom Mahl des Herrn, zum Beispiel vom Brotbrechen, wir reden vom Herrnmahl, wir reden vom Abendmahl, wir reden vom Hoffnungsmahl, wir reden von einem Dankesmahl, von einem Freudenmahl, auch von einem Gedächtnismahl, und früher redeten die ersten Christen ganz viel vom Liebesmahl. Das sind so Bezeichnungen für das, was wir das Abendmahl nennen, das, was wir heute morgens feiern. Und dieses Abendmahl hat im Laufe der Geschichte auch verschiedene Traditionen durchlebt und erfahren in Sachen Umsetzung. Wir werden jetzt heute Morgen das Abendmahl unter Corona-Bedingungen feiern. Das haben wir ja schon mal gemacht, Anfang des Jahres. Aber es ist gänzlich anders von dem, was wir so gewohnt sind, weil wir halt eben jetzt in so einer besonderen Situation sind. Und die Traditionen, die Unterschiede und auch die theologischen Deutungen, die es gibt, manche davon wurden dem Abendmahl auch meines Erachtens nach angedichtet, die prägen uns. Und die machen etwas mit uns, wenn wir hier sitzen. Normalerweise sitzen wir hier und der Kelch kommt. Nee, erst kommt das Brot und dann kommt der Kelch. Aber der kommt. Wir lassen den so durch die Reihen gehen. Wir teilen den zwar aus, aber er geht dann so durch die Reihen. Jeder nimmt sich ein bisschen. Wenn man Abendmahl in der evangelischen Kirche feiert, dann geht man nach vorne und feiert vorne vorm Altar. Und wenn wir auf einer Gemeindefreizeit sind und wir feiern das Abendmahl, dann sitzen wir im Kreis und feiern das Mahl. Also viele verschiedene Formen, viele verschiedene Traditionen. Und ganz ehrlich, wenn wir über dieses Thema Abendmahl reden heute Morgen, dann reicht eine Predigt nicht, um dieses Thema so richtig vollumfänglich auch zu besprechen. Und ich werde auch dieses Mal nicht so absolut in die Tiefe gehen, sondern eher versuchen, uns in dem Gesamtzusammenhang von dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten besprochen haben, herauszufordern, gewisse Dinge einfach zu überdenken und nochmal neu an uns heranzulassen. Die Mahlfeier ist den allermeisten Christen einmal traditionell sehr wichtig, weil die gehört ja zum Christsein irgendwo dazu. Das ist ein fester Bestandteil. Aber für viele ist die auch emotional etwas ganz, ganz Wichtiges. Man hört Christen ja oft sagen, oh, ich freue mich so auf diese Mahlfeier. Das ist emotional etwas Wichtiges. Und trotzdem ist die Abendmahlsfeier innerhalb einer Gemeinde irgendwie oft so ein Randthema. Etwas, das am Rande passiert. Bei den Brüdergemeinden, zu denen ich oder in die ich auch lange Jahre gegangen bin, da ist das weniger ein Randthema, weil da feiert man das ja jede Woche, aber auch nicht täglich. In unseren Gemeinden und in vielen anderen Gemeinden feiert man das mal einmal monatlich. Und das gehört dann irgendwie so dazu. Bei den Brüdern ist das eine extra Stunde. Die haben vor dem Gottesdienst, nehmen die sich eine Stunde Zeit, das Mahl zu feiern. Viele andere Gemeinden machen das klassisch. Und da gehört das dann eben mit zum Gottesdienst. Also viele verschiedene Möglichkeiten, den, wie jemand sagte, Snack des Herrn zu feiern. Also das, was wir jetzt heute Morgen feiern, ist ja eher ein Snack als ein Mahl, oder? Wenn wir so drüber nachdenken. Wir haben diese Feier als etwas für uns Heiliges, diesen heiligen Moment, aber wir feiern ihn mit einem 1/16 einer Toastbrotscheibe und 0,02 oder 002 Liter Traubensaft oder Wein, je nachdem, der Tradition. Und schön ist, dass dieses Abendmahl in den allermeisten Gemeinden eigentlich kein großes Thema für Konflikt ist, sondern es gehört dazu, man feiert das, man freut sich dran, es provoziert kaum Konflikte. Und wenn etwas geräuschlos läuft, dann könnte man ja sagen, lass es laufen, getreu dem Motto, never change a running system. Und das tun wir manchmal auch, obwohl wir das, was wir tun in der Gemeinde, und ihr kennt mich mittlerweile gut genug, das sollten wir öfter hinterfragen. Wir sollten uns öfter hinterfragen, ob das, wie wir etwas tun, tatsächlich auch der Sache dient. Und ihr wisst, ich bin jemand, der gerne hinterfragt, und das gilt auch für die Mahlfeier. Als wir uns im Sommer, Spätsommer und Herbst letzten Jahres Gedanken gemacht haben über diese Aufbruchabende, ich habe das mit dem Stefan vorher abgesprochen, ob ich das Beispiel benutzen darf, da haben wir auch eben, wie gesagt, alle möglichen Themen angeschnitten, und wir haben dann auch an einem Abend mal gefragt, ja, wie sieht's eigentlich aus mit dem Abendmahl? Und damals habe ich dann gesagt, ja, das Abendmahl finde ich eine tolle und spannende Sache, aber ich persönlich glaube, dass auch das Abendmahl etwas ist, das damals, wie es hier steht, eigentlich in den Häusern passiert ist. Und dass das, was wir da draus gemacht haben, mit dem eigentlichen Original nicht mehr viel zu tun hat. Deshalb habe ich gesagt, wäre es eigentlich auch mal gut, darüber nachzudenken, ob man nicht mal hin und her in den Häusern das Mahl feiert. Und Stefan, der sagte dann sowas wie, das, was wir seit Jahrzehnten tun, das, was ich seit Jahrzehnten tue und lebe, habe ich nie hinterfragt. Da habe ich nie so konkret drüber nachgedacht, dass das auch mal eine Option wäre. Aber es leuchtete uns ein, dass das durchaus eine Option ist. Und Reinhard hat dann damals auch erzählt, ja, das Abendmahl feiern wir irgendwie auch ganz anders, weniger formal, weniger steif, wenn wir das auf der Gemeindefeier tun. Also wir kennen das, dass das Abendmahl auf der einen Seite das ist, was wir in der Gemeinde morgens feiern, so wie heute oder so ähnlich. Und wir kennen es auch ein bisschen anders, wenn wir mal rausrücken aus dem Gemeindekontext in den Kontext einer Gemeindefreizeit. Und um das mal so kanaanäisch auszudrücken, ich glaube, wir sollten uns öfter die Frage stellen, bei den Dingen, die wir tun, ob es sich denn also verhielt. Wie verhielt es sich denn mit dem Abendmahl tatsächlich? Und wenn ihr nur die Berichte des Evangeliums hättet und nur die Berichte aus der Apostelgeschichte, was wüssten wir übers Abendmahl? Wir wüssten da, dass Jesus diesem Passamahl, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat, so wie der Stefan das auch einleitend eben angedeutet hat, eine neue, tiefere Bedeutung gegeben hat. Und das hat er getan im Rahmen des Passafestes, also im Rahmen des Passafestes 1.0 am grünen Donnerstag, kurz vor seiner Verhaftung und Kreuzigung, und hat diesem ganzen Passa dann praktisch die Bedeutung von Passa 2.0 gegeben und das Passa dann eben christologisch bedeutet. Das, was damals an Befreiung geschehen ist in Israel, das hat Jesus letztendlich gewollt, dass wir das in Bezug setzen zu der Befreiung, die dann einen Tag später am Kreuz passiert, wo wir aus der Sklaverei der Sünde befreit wurden, weil er das für uns erledigt hat. Und laut Apostelgeschichte, wenn man da die Stellen liest, dann sieht man eben wie hier auch, dass das Mahl, das wurde täglich gefeiert. Das wurde hin und her in den Häusern gefeiert und man feierte es am Tisch. Es war eigentlich ganz einfach. Jesus hat seinen Jüngern im Rahmen einer Tischgemeinschaft gesagt, dass sie in zukünftigen und während zukünftiger Tischgemeinschaften an ihn und seine Erlösung denken und sich erinnern sollten. Und jetzt sind wir 2000 Jahre später. Und es ist komplizierter. Die Zeit hat sich geändert. Wir haben nicht mehr das Leben, Tag für Tag uns hin und her in den Häusern zu treffen, um dort miteinander zu essen. Das heißt, wir leben auch in einer anderen Kultur, in einer anderen Zeit. Das wäre so überhaupt gar nicht mehr möglich. Also nicht wirklich zumindest. Und zum anderen haben wir heute etwas, das damals auch noch nicht so vorhanden war. Wir haben die Schrift, wir haben die Bibel, wir haben das gesamte Neue Testament, wir haben Paulus. Und Paulus ist das Problem. Paulus ist nicht das Problem und das Wort Gottes ist auf keinen Fall das Problem. Aber der Paulus hat im 1. Korintherbrief 11 zuerst was gesagt über die Stellung der Frau, was, wie ihr wisst, ich glaube, dass viel missverstanden wird. Und dann hat er etwas gesagt zum Thema Tischgemeinschaften in der Gemeinde in Korinth. Und er hat den Korinthern die Ohren lang gezogen bezüglich ihrer Praxis, wie sie die Tischgemeinschaften feierten und in diesem Zusammenhang auch das Mahl des Herrn. Und das, was da rausgekommen ist, das ist das, was wir heute, glaube ich, in vielen, vielen christlichen Gemeinden unbedacht und unreflektiert irgendwo auf eine Art und Weise verstanden haben, die aus dem Abendmahl das gemacht hat, was es heute ist. Ich nehme es mal vorweg. Eine Trauerfeier. Für viele, und das habe ich auch in den Gemeinden, wo ich in Brüdergemeinden selber auch mitgearbeitet habe, da habe ich das auch immer wieder angemahnt. Obwohl das da noch ein bisschen anders läuft und noch ein bisschen lebendiger teilweise. Aber ich habe gesagt, wir müssen da nicht sitzen und traurig sein. Denn das, was die Zusammenkünfte damals gekennzeichnet hat, in deren Rahmen auch das Abendmahl gefeiert wurde, war überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit. Das steht da. Das ist die Bibel. Und man liest dann aber bei Paulus halt so Dinge wie jeder prüfe sich selbst oder Dinge wie und er trinkt sich zum Gericht. Und dann hat man versucht natürlich auch im Laufe der Jahrhunderte das zu erklären und das zu deuten. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hat man es komplizierter gemacht, als es sich Jesus gedacht hat. Und ich glaube, man hat auch missverstanden, was Paulus eigentlich wollte, der nämlich in eine spezifische Situation in Korinth hineingesprochen hat, wo die Art und Weise, wie man gefeiert hat, eine Unart geworden ist. Wo sich die Reichen zuerst am Tisch bedient haben, am Ende nichts mehr übrig war für die Ärmeren, wo gefressen und gesoffen wurde und wo einfach Missstände waren und wo er dann eben gesprochen hat, prüft euch, trinkt euch nicht zum Gericht. Und wir haben das alles in Bezug gesetzt zum Abendmahl. Und wir sitzen dann morgens bei einem Abendmahl ganz, ganz häufig mit gesenktem Kopf, mit betröppeltem Gesicht Und schielen dann noch rüber zu unserem Nachbarn, ob der denn überhaupt auch würdig ist, dieses Mal zu nehmen. Das ist so das, was da draus geworden hat. Wir fragen uns, leben auch wirklich alle Teilnehmer, die heute am Abend mal teilnehmen, im Frieden? Oder haben sie sich vielleicht wie die Pillars heute Morgen hoffentlich nicht über die obere und untere Hälfte des Brötchens gesofft, was Bodo letzte Woche so als schönes Beispiel gebracht hat, ne? Vielleicht kennt ihr das, dass ihr manchmal in den Gottesdienst geht und dann geht morgens zu Hause noch so richtig die Post ab. Wir kennen das aus vielen Jahren Dienst, dass das bei uns nicht selten der Fall war. Ja, und wenn man kleine Kinder hat und gestresst ist, dann kommt man in den Gottesdienst und zu Hause hat's geraucht. Und dann, ja, glaubt man, jetzt kann man nicht am Abendmahl teilnehmen, weil man keine Gelegenheit hatte, das wieder in Ordnung zu bringen. Ich mag Paulus und ich glaube, Paulus ein bisschen auch zu kennen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht meinte, dass das bedeutet, dass wir nicht an der Mahlfeier teilnehmen können. Und ich sage das mal mit einer Portion Sarkasmus, ganz bewusst. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Mahlfeiern durch falsche, manchmal etwas willkürliche Textinterpretationen umgedeutet haben, diese Mahlfeiern werden natürlich spannender, wenn ich hier sitzen kann und kann rüberschielen, ob der, den ich nicht für würdig erachte, vom Stuhl fällt, weil ihn das Gericht ereilt. Oder ob ich in den Folgewochen damit rechne, dass irgendjemand an Krebs erkrankt, weil ich mir sicher bin, dass der das Mahl nicht würdig einnimmt. Ihr lacht, ne? Ihr habt sowas nie gedacht? Da könnt ihr mal sehen, wie schlimm ich bin. Ne? Weil ich habe solche Gedanken schon gehabt, früher. Weil meine Prägung von der Mahlfeier genau so war. Ne? Einerseits traurig, Beerdigung, auf der anderen Seite aufpassen, ob die anderen auch wirklich würdig nehmen. Und das ist nicht gut. Dabei ist die Mahlfeier in ihrer Einfachheit und in ihrer Schönheit, in ihrer tiefen Symbolik, eine der schönsten Anweisungen, die der Herr uns gegeben hat. Neben der Fußwaschung. Seid ihr wieder wach jetzt, ne? Hoffe ich. Also die Fußwaschung, ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass wir die Fußwaschung praktizieren sollen, versteht mich nicht falsch. Aber was ich sagen möchte, und das ist mir wichtig im Zusammenhang auch mit unserem Bibelverständnis, ich glaube natürlich nicht, dass Jesus wollte, dass wir das Abendmahl so praktizieren, wie wir es heute praktizieren, weil wir, glaube ich, vieles falsch verstehen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus unbedingt von uns erwartet, dass wir die Fußwaschung praktizieren oder dass er von uns erwartet, was Paulus mal an eine Gemeinde geschrieben hat, grüßt euch alle mit dem heiligen Kuss. Das sind so Dinge, die wir zwar lesen, aber die wir nicht wörtlich nehmen, weil wir mit der Auslegung der Bibel natürlich alle auch ein bisschen subjektiv umgehen. Jeder von uns. Jeder liest seine Bibel so, wie er sie meint zu verstehen. Ich natürlich auch. Das eine nehmen wir wörtlicher, das andere weniger wörtlich. Und am schwierigsten ist aber, sich einzugestehen, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir die oft selektiv, nicht nur subjektiv, sondern auch eben selektiv lesen, eben mal wörtlich und mal weniger wörtlich. Und ich glaube, dass das auch mit Blick auf die Abendmahlstheologie zu Dingen und Missverständnissen geführt hat, deren Opfer wir geworden sind, weil wir dann eben tatsächlich das Mahl feiern in einer Art und Weise, wie Jesus es nie wollte, nämlich häufig traurig. Und ich wünsche mir, dass wir das heute nicht tun. Es gibt ein paar Dinge, die ich nicht glaube. Ich sag euch mal, was ich nicht glaube. Ich glaube, oder ich sag's mal so, mein Abendmahlsverständnis ist nicht katholisch. Ich glaube nicht, dass Wein und das Brot tatsächlich zu Blut und Leib Christi werden. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Ich glaube auch nicht, dass das Abendmahl nur eingenommen werden darf von Getauften. Es gibt Leute, die das glauben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Frage, ob jemand das Mahl einnimmt, nicht davon abhängig ist, ob er gläubig ist oder ob er nicht gläubig ist. Ich glaube sogar, dass in diesen Gemeinschaften damals viele Menschen dabei waren, die nicht gläubig waren, die einfach zusammen am Tisch saßen und die gegessen haben. Und dann ging einer hin und sagte, ich erinnere uns jetzt mal an das, was Jesus getan hat. Und ich glaube, dass die Leute, ohne vom Stuhl zu fallen, tatsächlich daran teilgenommen haben Und vielleicht haben sie bis dahin die Bedeutung vom Abendmahl noch nicht verstanden, aber vielleicht danach, weil die Gegenstandslektion tatsächlich auf dem Tisch stand. Ich glaube auch nicht, dass das Mahl heilsaneignende Wirkung hat. Es vergibt weder Sünden, noch macht es uns zu besseren Christen. Wir sammeln keine Pluspunkte für den Himmel, weil wir am Abendmahl teilnehmen. Das ist nicht das, was ich glaube. Und ich glaube auch nicht, dass die Bibel lehrt, dass wir hier sitzen müssen mit Gewissensbissen. Dass wir uns permanent fragen müssen, ist alles in Ordnung, darf ich überhaupt am Abendmahl teilnehmen? Nee, ich glaube nicht, dass wir uns Gericht antrinken, wenn wir am Mahl teilnehmen und wir vielleicht mit dem ein oder anderen Menschen noch ein Problem haben, das nicht ausgeräumt ist. Das bedeutet nicht, dass du heute nicht am Mahl teilnehmen darfst. Es gibt dazu kein Gesetz. Vielleicht ist so eine Mahlfeier aber durchaus gut, weil wir auch nachdenken über das, was Jesus Christus an Versöhnung für uns bewirkt hat. Dass wir anschließend sagen, Mensch, ich muss hin und muss das in Ordnung bringen, was da zwischen mir und meinem Sohn oder mir und meiner Frau oder mir und meinem Nachbarn steht. Aber Paulus schreibt hier keine, bin ich immer noch würdig, Tests vor. Und das macht auch theologisch keinen Sinn, weil die Frage, ob ein Christ, der am Abendmahl teilnimmt, würdig ist oder nicht würdig ist, die wird nicht von dem entschieden, was jetzt gerade in seinem Leben vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Sondern die Frage, ob jemand würdig ist oder nicht, die basiert auf den Heilsfakten, die Gott geschaffen hat, als wir uns bekehrt haben. Als du oder ich, als wir uns bekehrt haben, da hat Gott uns gerecht gesprochen. Von dem Moment an hat er gesagt, du bist in meinen Augen perfekt. Du bist heilig. Du bist ohne Sünde in meinen Augen. Du kommst nicht ins Gericht. Für Christen liegt das Gericht in der Vergangenheit. Am Kreuz. Und das ist die Basis dafür, dass ich einen Grund habe, mit Freude heute Morgen das Abendmahl zu feiern. Ihr dürft jetzt gerne nachdenklich sein, das ist okay. Aber ich wünsche mir, dass wir heute Morgen an das Mahl rangehen und fröhlich sind, richtig fröhlich. Am liebsten wäre mir, wir würden am Tisch sitzen und würden uns, während wir fröhlich dieses Mahl feiern, mit überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit über das reden, was uns an Jesus begeistert. Das fände ich cool. Können wir nicht machen, wir sitzen in Reihen, wir haben Corona, aber vielleicht machen wir es irgendwann. Ein Theologe hat mal gesagt, wer sich prüft, der kommt entweder zu dem Schluss, dass er Jesus hat oder Jesus ihm fehlt. Und die Mahlfeier, die kann tatsächlich helfen, Letzteres auch zu erkennen. Und wenn irgendjemand unter euch ist, der sich nicht sicher ist, ob er Jesus Christus hat, dann ist heute Morgen eine gute Gelegenheit, um zu versuchen zu verstehen, was wir hier tun, indem wir uns an das erinnern, was Jesus getan hat. Und vielleicht hilft uns auch ein Bild aus dem Alten Testament, wenn wir daran denken, dass damals auch zum Versöhnungstag ein Lamm geopfert werden sollte. Und dann ist der Priester hingegangen und dieses Lamm sollte ja möglichst fehlerlos sein, makellos. Und der Priester hat das geprüft. Aber er hat nicht denjenigen geprüft, der das Lamm gebracht hat. Er hat das Lamm geprüft. Und 1. Petrus 1,19 sagt uns, dass unser Lamm, Jesus Christus, gänzlich ohne Makel ist. Bedeutet das, dass ich jetzt hier sitzen muss und ich darf mich überhaupt nicht hinterfragen? Natürlich dürfen wir uns hinterfragen. Natürlich dürfen wir uns Fragen stellen, auch zu unserer Jesus-Beziehung und zu unserer Beziehung zu unserem Nächsten. Aber es ist nicht das, was uns bestimmen muss, wenn wir hier sitzen. Es ist nicht das, an das wir zuerst denken müssen, nach dem Motto, bin ich okay? An das, was wir zuerst denken müssen, ist, ich bin okay, weil dieses Lamm, das geschlachtet wurde, am Kreuz auf Golgatha, dafür gesorgt hat, dass Gott mich sieht und sagt, du bist perfekt. In meinen Augen bist du perfekt. Du kommst nicht ins Gericht. Und ich glaube, in Sachen Praxis übrigens auch nicht, dass letztlich die Form des Mahls entscheidend ist. Ich sage nicht, wir müssen immer in Häusern feiern und in den Koinonias. Nein, wir können das mal auch weiter in der Gemeinde feiern. Aber die Frage ist, geben wir der Symbolik auch die entsprechende Würdigung? Würdigen wir das, was Jesus eigentlich durch die Symbolik auch aussagen will, wenn wir das so feiern, wie wir es gewohnt sind? Und dann gibt's ja viele noch auch in den christlichen Gemeinden, die sich darüber streiten. Muss es Wein sein? Oder kann es auch Traubensaft sein? Oder ist das Abendmahl nur dann ein Abendmahl, wenn es auch wirklich Wein ist? Darf ich aus Pinnchen trinken? Oder muss ich aus dem Kelch trinken? Hätte Jesus ein Problem, aus Pinnchen zu trinken in Corona-Zeiten? Ist schwer zu beantworten, weil ich ihn jetzt so nicht fragen kann. Aber wir machen manchmal zu viel aus dem, was eigentlich von Jesus sehr schlicht und einfach in seiner Symbolik auch gedacht war. Um darüber nachzudenken, was er eigentlich wollte, was der Kern des Ganzen bleibt. Wie gesagt, die Form ist nicht gänzlich wurscht, aber wir vergessen oft, dass wir uns zu sehr über Dinge streiten, von denen ich glaube, dass sie es nicht wert sind. Und apropos, die Form ist nicht wurscht oder ist wurscht, wie auch immer. In Österreich, da sagen die Österreicher zu Wasser Leberwurst Schnaps, weil Wasser der Leberwurst ist. Also weil Wasser der Leberwurst ist. Warum? Und ich habe gehört von Situationen, in denen Menschen das Abendmahl mit Wasser feiern, weil gar kein Wein da ist. Kann ich denen absprechen, dass das, was sie da tun, jetzt wirklich eine Mahlfeier ist, weil sie gar keine andere Chance haben? Kann ich nicht. Aber es gibt Gemeinden, die sich darüber streiten, ob Wein oder Saft, und das dann oft zu großen Schwierigkeiten führt. Wie also feiern wir eigentlich richtig? Ich glaube, da könnte man jetzt 2 oder 3 Stunden drüber reden, wie man das noch besser machen kann, als unsere Gemeinden das traditionell machen. Für mich ist ein Aspekt heute Morgen wichtig, und das ist der hier steht, dass diese Zusammenkünfte von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt war. Wir können keine ganze Mahlzeit miteinander feiern. Geht heute Morgen nicht. Aber wir können diesen Punkt, den können wir leben. Wir können uns freuen. Wir können uns freuen an dem Herrn und an dem, was der Herr getan hat. Wir können versuchen, keine Trauerfeier aus dem Mahl zu machen, sondern eine fröhliche Feier, wo wir nicht unbedingt mit gesenktem Haupt da sitzen und Sünde in unserem Leben suchen, sondern wo wir uns vielleicht mit unserer Ehefrau, die neben uns sitzt, unterhalten, wenn wir eine dabei haben, und sagen, Mensch Christa, ist doch so cool, was der Herr Jesus für uns getan hat, oder? Mir wäre lieber, wir hätten ein Mahl, wo wir Lieder singen und ihr, die ihr nebeneinander sitzt, miteinander redet und euch freut an dem, was Jesus Christus für euch getan hat. Das wäre für mich überschwängliche Freude. Einmütig, mit großer Treue kamen sie zusammen und dann täglich in den Häusern, um das Mahl miteinander zu essen, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Das klingt nach Gespräch. Das klingt nach Lachen. Das klingt nach Freude. Aber das klingt nicht nach gesenktem Kopf und Stille und dem Suchen nach Sünde. Zurück zu den Wurzeln ist leichter als gedacht. Wir müssen nur mal so ehrlich sein, zu sagen, hey, gibt's vielleicht Traditionen, die wir leben, die wir ruhig auch mal hinterfragen können. Und ich glaube, es wäre nicht schlimm, wenn wir uns heute Morgen so richtig freuen würden an dem Abendmahl. Der ein oder andere mag geschmacklich das Abendmahl lieber so oder so feiern, das ist egal, das ist auch okay. Aber Freude ist ein Grundtenor dessen, was wir beim Abendmahl eigentlich leben sollen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ohne dabei dogmatisch zu sein. Warum? Stellen wir uns nicht einfach mal vor, der Herr Jesus würde sich entscheiden, jetzt hier reinzukommen. Ich habe jetzt leider keine Gegenstandslektion. Aber stellt euch vor, der Herr Jesus würde reinkommen, würde sich hier vorne hinsetzen neben Stefan und würde sagen, hey, ich würde gern mit euch gemeinsam feiern. Wie würdet ihr reagieren? Was wird das mit euch machen? Was täte das mit unserem Herz, wenn der Herr Jesus jetzt hier leibhaftig reinschreiten würde? Würden wir das mal anders feiern? als eine Beerdigungsfeier? Ja klar, weil uns auf einmal bewusst wäre, Jesus lebt. Jesus ist mitten unter uns. Und wir erinnern uns an das, was er getan hat am Kreuz, ja. Aber da hat's nicht aufgehört, sondern die Auferstehung kam 3 Tage später. Und wir glauben an einen Herrn, der den Tod besiegt hat. Wir sitzen nicht in einer Beerdigungsveranstaltung. Und ich glaube, wenn Jesus hier reinkäme, ich würde hüpfen vor Freude. Das würde ich gerne mal erleben, wie Jesus hier reinkommt und was das mit uns machen würde. Wir würden ihn anbeten, wir würden Lieder singen, wir würden uns freuen, er ist unter uns. Und ich glaube, wenn das so unsere Vorstellung auch ist von der Mahlfeier, von dem, was das eigentlich bedeutet, sich an das zu erinnern, was Jesus getan hat, dann verändert das auch unsere Einstellung zu der ganzen Mahlfeier selber. Die Gegenstandslektion des Mahls, die wird hier noch deutlicher als so, wie wir es feiern. Warum? Weil Jesus ja eben auch einmal von der Gemeinschaft gesprochen hat, die man dann eben beim Essen auch tatsächlich so erlebt hat, die man tatsächlich miteinander gefeiert hat, diese Gemeinschaft, dieses eins zu sein, gemeinsam unterwegs zu sein. Das ist eben, wie ich letzte Woche gesagt habe, ganz anders, wenn man sich in die Augen gucken kann, weil man um einen Tisch sitzt, weil man im Kreis sitzt. Und das ist eigentlich die Vorstellung, die wir haben sollten, wenn wir an die Mahlfeier denken. Ich weiß, dass eine Predigt, wie ich eben gesagt habe, immer auch eine subjektive Auslegung dessen ist, was wir vom Wort Gottes verstehen. Und ich weiß, ich bin jetzt auch nicht absolut in die Tiefe gegangen, was die Abendmahltheologie angeht. Dafür könnten wir mal einen Seminartag machen von mir aus. Aber ich wünsche mir, dass wir verstanden haben, dass das Abendmahl etwas ist, das fröhlich ist. Dass ein Event ist, den wir feiern, weil wir fröhlich sind über das, was Jesus für uns getan hat. Und ich wünsche mir, dass wir das gleich tatsächlich auch im Hinterkopf behalten, wenn wir das Mahl feiern. Amen.